Spieltag 2 ist passé und ehrlicherweise läuft's eher schlecht als recht. Tusche und ich machen heute richtig Tabula Rasa, räumen hier nach Spieltag 2 mal auf, schauen uns die Statistiken in der gesamten Liga an und sehen zu, dass wir uns für die Pause nach dem DFB-Pokal vorbereiten und auch im Blick haben, nach Spieltag 4 schon wieder Länderspielpause. Also Freunde, hart auf Matchups managen, wir gehen rein. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur zweiten Bundesliga. Powered by OneFootball. Tusche, wie geht's dir?
Mensch, naja, so geht's mir gut, aber der Kickbase-Sport macht mich gerade kaputt in meinem Kopf. Aber wir haben gestern das schon geschrieben, es ist egal, es geht immer weiter. Gedanken machen, positiv bleiben. Tabula rasa, wie von dir angekündigt. Ich hau mein ganzes Team um. 100%.
Ja, ich hab's schon gesehen. Du hast echt 2, 3, 4 Jungs schon ziehen lassen, bist jetzt auf der Jagd. Ich habe schon bei 1, 2 nachgelegt, weil ich mir dachte, lieber früher als später. Aber ja, in unserer Liga, ey, da ist gut Zug. Da können wir auch direkt zum Intro mal ganz kurz drüber reden. Und das ist für mich auch schnell erledigt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle der Vollständigkeit halber an den Theken Thoralf, der sich den Spieltagssieg mit, ich glaube, 1.100 ungefähr holt. Kolja Uden wieder über 900, der ist sehr gut unterwegs. Also aktuell zeichnet sich so ein bisschen ab. Die Top 4 der Liga sind die beiden plus Nürnberger und Enzo Leopold, die dahinter rangieren. Ich auf 6, Anton 7, Janni 9 und Tusche. Du bist auf der 16 aktuell. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Nichts, Mann, ich hab's ja gerade angedeutet. Es macht mich gerade kaputt. Ich habe eigentlich gedacht, beim 4-2-4 am ersten Spieltag mit den 4 geilen Stürmern, aber ey, das ist nichts. Das ist Schmutz, muss ich sagen. Ja, weder Brittain, jetzt sogar verletzt, abgestoßen. Emrili, Kovnatski, Broschinski musste ich verkaufen, weil er wird jetzt übrigens wechseln, so wie es aussieht, in die Schweiz, nach St. Gallen. Also alle da draußen, den könnt ihr abstoßen. Ja, und deswegen muss ich mir Gedanken machen. Und das Fiese bei uns in der Gruppe, mein Schatzi, ey, die knallen alle ordentlich drüber. Also du kriegst kaum noch einen Spieler für 3 Millionen drüber. 3,5 musst du schon, manchmal sogar 4. Ich habe viel hohen Spott für Eckloff bekommen, also war mir scheißegal. Ich bin über 4 Millionen drüber, aber der Junge hat einen 125er Schnitt. Ich habe den jetzt gesehen, Sonntag bei Hertha, der war richtig, richtig gut. Hat 90er Schlitten gemacht für 0-0, das finde ich das in Ordnung. Und er steigt 350 km/h, also 10 Tage, 11 Tage, dann bin ich vielleicht, der wird nicht die ganze Zeit so steigen, aber dann bin ich vielleicht am Ende nur noch bei 1,5, die ich nasse gemacht habe, ist für unsere Gruppe ein Schnäppchen. Und so muss man denken, weil jetzt Sender- oder Pokalpause ist, Bräuni bin ich auch drauf gegangen, das ist glaube ich 150 km mehr geboten. Ja, auch da, der glaube 3,1 Wert oder 3,3, 6,1 ich und du bist 6,4 drüber oder 6,3, bin mir nicht sicher. Aber das sind bei uns aktuell die Zahlen, die du zahlen musst. Du musst so drüber ballern, sonst kriegst du niemanden, ja. Und es ist geil, aber boah, also Kolja und Theken Thoralf, ich habe jetzt glaube 526 Punkte gemacht. Also wirklich so, das ist, ich habe glaube insgesamt 1080 Punkte. Aber ey, es sind 2 Spieltage, auf zu lachen. Es sind noch 15 da und der Papa schlägt zurück 1000%.
Ja, eigentlich lache ich auch viel zu laut, weil viel besser läuft es bei mir auch nicht. Aber vielleicht können wir das mal zum Anlass nehmen, was du gerade gesagt hast. Zum einen, um euch da draußen so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, ihr dürft jetzt nicht kuschen. Also wenn ihr jetzt merkt, ihr müsst was umbauen, es ist der perfekte Zeitpunkt. Es ist ein Luxus, dass wir eigentlich nach Spieltag 2 sagen können, ey, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, um rezustrukturieren, um da nochmal den Kader umzukrempeln. Deswegen keine Angst, wo ihr jetzt das Gefühl habt, damit habt ihr jeden Tag Bauchschmerzen, wenn ihr in die App guckt während der Länderspielpause. Weg damit, die Möglichkeiten werden sich ergeben. Und auf der anderen Seite, genauso wie Tusche es vorgemacht hat und ich bei Bräunig auch reingegangen bin, ihr dürft jetzt nicht irgendwie davor zurückschrecken, nochmal eine Mio mehr draufzuhauen. Weil, wie gesagt, also die Spieler gerade, die jetzt auch über die Länderspielpause steigen, da sind auch so ein paar, ich habe jetzt ein Beispiel, Jokota, wo man sieht, jetzt kriegt er langsam die Kurve, der wird anziehen über die Länderspielpause. Und das müsst ihr auf dem Schirm haben, müsst ihr im Kopf haben, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt reingehen und wie gesagt, dann auch vor allem die nächsten 2 Spieltage im Blick haben. Ja. Das auch kurz einmal zum Anlass genommen, wir werden heute zum einen natürlich den letzten Spieltag punktuell besprechen, da habe ich so ein paar Themen mitgebracht, über die wir einmal drüber gehen würden und dann geht der Fokus ganz klar Richtung Länderspielpause. Wir haben mal die Stats hier reaktiviert, haben die Kategorien dabei und schauen uns mal an, wer vielleicht so ein bisschen bisschen unter dem Radar eigentlich die ganzen Statistiken rasiert gerade im Hintergrund in seinem stillen Kämmerlein und schauen dann auch auf das Programm aller 18 Zweitligisten für die kommenden zwei Spieltage. Tusche, bevor wir jetzt reingehen und harten Stats-Talk machen, hast du noch so ein paar emotionale Picks in deinem Trio dabei? Tusches Trio.
Boah, das weiß ich nicht, emotional kann ich dir nicht sagen, aber ich habe mir zumindest ein paar Gedanken gemacht und wir haben ja gesagt, wir machen jetzt nicht die Top 10. Ich habe auf jeden Fall ein brutales Schnäppchen, der unfassbar gepunktet hat, der nur, was hat er gespielt, nicht mal 30 Minuten. Oppermann, der reinkam für Kersten, weil gelb-rot gesperrt ist bei Bielefeld, der hat 172 Punkte gemacht.
Ja, unfassbar.
Das ist ja, also, der ist 72 Minuten eingewechselt worden, klar, die Nachspielzeit, da kommen wir später nochmal dazu, das ist geistesgestört, aber 172 Punkte in nicht mal 30 Minuten und der Junge ist jetzt 715.000 wert, steigt ja und spielt das nächste Spiel, also das ist ein Schnäppchen. Deswegen haben wir uns, glaube ich, auch viele in der Gruppe die Torhüter verkauft, Bench, werden sicherlich auf den pochen. Also das ist ein brutales Schnäppchen und so viele Punkte in der kurzen Spielzeit, völlig irre.
Willst du was sagen? Wirklich. Ich hatte gesehen, es waren 5, 6, 7 gehaltene Bälle dabei. Also der hat auch, ich weiß jetzt nicht, ob er Rekorde damit gebrochen hat, aber ich habe ein, zwei Berichte gelesen, wo es auch hieß, der Mann in so kurzer Zeit so viel gehaltene Bälle und alles Mögliche. Also der hatte richtig zu tun. Das gehört auch zu der Wahrheit, wo Bielefeld jetzt trotzdem gerade von ganz oben grüßt. Aber da läuft im Moment schon einiges für dich. Da kommen wir aber natürlich später nochmal zu. Finde ich aber geil und ist für mich natürlich emotional an der Stelle, dass du hier die Bielefelder mit reinbringst.
Ich wollte gerade sagen, das freut dich doch. Das ist auch völlig in Ordnung. Sicherlich. Das sind deine Bielefelder Jungs. Du hast es ja ein bisschen angedeutet, dass die Jungs durchmarschieren werden. Der zweite ist im Bunde Yardimchi von Braunschweig. Ein Tor, 142 Punkte. 5,8 Millionen finde ich noch ein Schnäppchen aktuell im Anfang der Saison. Und plus, dass er jetzt auf jeden Fall sicherlich bis zum nächsten Spiel bei 7,75 stehen wird, könnte ich mir vorstellen, vom Marktwert. Und der Junge ist echt richtig, richtig gut. Junge, der hat einen Körper, der ist sprungkräftig, der leitet sein eigenes Tor mit ein, geht nach. Braunschweig spielt schon einen intensiven Fußball. Hut ab, 6 Punkte nach 2 Spielen hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und der Junge ist da ganz, ganz safe gesetzt bei Braunschweig. Und ich glaube, dass der Junge zweistellig treffen wird und vielleicht sogar für 15 bis 20 Scorer in der Saison gut sein wird.
Kann ich mir auch gut vorstellen, finde ich einen geilen Pick. Und als kleiner Teaser an der Stelle schon mal, Yardimchi, Stichwort sprungkräftig, wird auch später nochmal in den Statistiken auftauchen.
Ah, sehr gut. Und der dritte im Bunde ist, habe ich schon angedeutet, Eckloff. Nicht, weil ich ihn gekauft habe, weil ich ihn gesehen habe. Der Junge macht richtig Bock bei Karlsruhe, spielt immer durch. Aktuell mit 4,7 Millionen Schnäppchen auf dem Transfermarkt, steigt 353 am Tag. Also da genau gucken, wie viel feuer ich drüber, wo lande ich eventuell. Ich glaube, dass der auch vielleicht bei einer 7 stehen wird oder sogar über 7 am nächsten Spieltag bei Anpfiff. Deswegen einpacken, hat 125er Schnitt in den ersten beiden Spielen, ist gesetzt und der Junge macht richtig Bock. Also da geht echt sehr, sehr viel über den Burschen im Karlsruhe-Spiel.
Ich merke schon, Tusche, hier ein bisschen Marktwert pushen bei den Preisen, die du gerade zahlst, muss dann auch sein, ne?
Natürlich! Nein, aber wirklich, der Junge ist echt gut, ohne Scheiß. Und ein 125er Schnitt nach 2 Spieltagen. Bei uns gerade in der Gruppe gibt es kaum solche Spieler und deswegen habe ich gesagt, komm, ich feuer da ordentlich drüber, den brauche ich unbedingt in meinen Hirn, in meinen Gedanken, die ich habe, wo ich echt noch sehr, sehr viel verändern werde. Weil da vorne, Kovnatski, ich habe Hertha gesehen, mein Gott, die tun sich richtig schwer. Offensiv. Ja, absolut. Boah. Lautern tut sie auch schwer, deswegen muss ich wahrscheinlich echt da vorne alles umkrempeln. So ist es halt.
Nee, sprechen wir auch gleich nochmal drüber bei der Hertha, gerade da will ich auf jeden Fall ein Thema draus machen, aber Tusche, du sprichst ziemlich viel von den Gedanken und Ideen in deinem Kopf, dafür ist bis jetzt ziemlich wenig aufgegangen, also vielleicht solltest du mal gucken, was da oben los ist demnächst.
Ja, kein Problem,
damit kann ich sehr gut umgehen. Wir gehen, würde ich sagen, dann noch einmal rein in den nächsten Spieltag, ich habe es schon angekündigt, so ein paar Partien werden wir mehr, andere weniger besprechen, weil dann natürlich der Fokus auf den nächsten Wochen liegt. Wir fangen an, Freitagabend, Nürnberg gegen Darmstadt, 0:1. Der Vollständigkeit halber, unsere Tipps waren 2-2 und 1-1. Ich fange im Zweifel immer mit deinem Tipp natürlich an. Beide daneben gelegen. Am Ende muss ich aber trotzdem sagen, ein Spiel, was mich jetzt nicht übertrieben überrascht hat. Korridor für mich überraschend auf der Bank. Jetzt nach der Bude gerade, also sowieso aus meiner Sicht unverzichtbar in dieser Darmstadt-Elf. Da ist eigentlich nur die Frage, und die würde ich gerne an dich weitergeben. Marseiler oder Richter, wen wird's erwischen?
Boah, das ist echt eine schwere Frage, ja. Ich glaube eher Marseiler, Richter jetzt kurz vor Schluss noch geholt. Marseiler schon da. Der Neue, der wurde überzeugt, ihm wurde sicherlich das eine oder andere versprochen. Schwierige Zeit gab im HSV in Mainz die letzten Jahre. Ich glaube, dass es dann eher Marseiler sein wird, aber vielleicht auch gar keiner von beiden, falls Lidberg noch wechselt, kann auch noch sein. Ja. Das da draußen für alle im Kickback-Sport unbedingt beobachten. Lidberg ist ein heißer Kandidat, irgendein, haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, Ägypter,
die wollen Pyramids, genau, FC, glaube ich, heißen Pyramids, sie.
Ja. Wollen ihn unbedingt haben. Vielleicht geht er so noch eine Etage höher, kann ja auch noch sein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, noch ungefähr 19 Tage ist noch Wechselfrist in Deutschland, also da kann schon ein bisschen was passieren. Aber ich muss sagen, Darmstadt in allem, Bench, die wirken schon sehr, sehr homogen. Da stimmen die Abläufe, die habe ich gar nicht auf der Pfanne gehabt. Klar, zweiter Spieltag, immer vorsichtig sein, aber puh, ich glaube, Darmstadt kann eine gute Rolle spielen im Kickbesport, aber auch in der zweiten Liga. Und wenn die alle da vorne zusammenbleiben, Mann, Alter, ich glaube, das ist echt eine coole Truppe.
Ja, wir haben es letzte Woche schon thematisiert, gerade die erste Elf finde ich wirklich, also das ist alles auf so einem ähnlichen Level. Du hast es schon gesagt, sehr homogene Truppe. Ich war auch ein bisschen traurig, wegen unserer Top-3-Regel jetzt Pfeiffer abstoßen zu müssen, aber den hole ich mir wieder mit Dick Overpay und dann wird das schon laufen. Nee, Quatsch, aber Darmstadt, ich finde auch, also das sieht wirklich gut aus, war jetzt natürlich ein spätes 1-0, ordentliches Spiel, nichts, was man überbewerten muss, aber die sind schon ganz gut unterwegs im Moment, gerade wenn ihr jetzt nochmal umbaut. Darmstädter auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Zweites Freitagsspiel, Münster-Paderborn 1-1, haben wir auch beide falsch getippt, beide mit einem Paderborn-Sieg auswärts gerechnet. Kein Spiel, wo ich großartig was zu hätte. Wie sieht's bei dir aus? Nein,
also Engels, schon noch eine Überraschung, dass er spielt, geiles Kopfballtor, ist ja noch 17, wir gestern jetzt 18, also sehr, sehr junger Spieler und noch relativ günstig, glaube ich, auch selbst jetzt aktuell noch, der auf jeden Fall gesetzt sein wird, also für alle da draußen, wenn dann Paderborn, Engels einpacken, gucken, Tigges wird sicherlich vielleicht starten für Copado, mal gucken, wie sich das so andeutet, aber Tigges wird auf jeden Fall in den nächsten Spielen vorne auf jeden Fall starten und den kann man auch relativ günstig auch noch schießen, glaube ich, aktuell.
Also, Scouting-Liste auf, die Calls vom Papa mit drauf, Tigges auf jeden Fall einpacken demnächst. Sehr gut, wir machen weiter, Düsseldorf-Hannover, 2-0 auswärts gegen Hannover und Düsseldorf auf der einen Seite natürlich jetzt den Horrorstart nach der Niederlage auch in Bielefeld, ist ehrlicherweise unglücklich. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, das Spiel lief einfach sehr, sehr stark gegen dich, das sah gar nicht so schlecht aus eigentlich zunächst. Jetzt gegen Hannover, für mich Top-Favorit auf den Aufstieg und wahrscheinlich auch auf die Meisterschaft. Also auf der einen Seite wäre mein Takeaway aus dem Wochenende, Düsseldorf jetzt nicht irgendwie alles weg und alles abstoßen, so schlecht wie es auf dem Papier ist, sah es nicht aus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Hannover sieht es genauso gut aus, wie es auf dem Papier eben scheint. Also die Qualität, die auch von der Bank bringen können, mit einem Rochelt, der da kommt, mit einem Jokota, der da wirbelt, mit einem Kellmann, der jetzt seine erste Bude macht und da können wir auch mal vorwegnehmen, brauche ich später nicht mehr im Einkaufswagen machen. Enzo Leopold hat 10,7 Millionen für Kellmann bei uns hingelegt. Also da könnt ihr euch alle auch schon mal hinter die Löffel schreiben, den man einpacken könnte, dann bald die Nase vorne haben in Hannover. Wir sitzen an der Quelle und spreaden das natürlich an der Stelle.
Und Bundo wurde von Tomjak auch angeboten, ohne dass er bei den Top 3 ist. Auch das ganz klar, als ob den irgendjemand abkaufen würde, wenn das ein Hannoveraner anbietet. Ja. Ohne Scheiß, der denkt wirklich, wir sind dämlich. Ja? Boris Tomjak, wir Bundo sind ja nicht dumm, mein Freund.
So, merkt euch das. Aber Bundu ja auch angeschlagen, runter, Oberschenkel verbunden gehabt. Also würde ich fast damit rechnen, dass da irgendwie Faserriss oder irgendwie so eine Geschichte wahrscheinlich dann jetzt bald durch die Medien gehen wird. Also bei Bundu vorsichtig sein, bei Kellmann volle Möhre drauf, generell alle Hannoveraner interessant aus meiner Sicht. Tusche, für dich mittlerweile auch Top-Favorit?
Ja, also ich habe sie auch auf 4 gepackt, weil ich nicht wusste, ey, so viele neue Spieler, dieses spezielle Spielstil von Christian Tietz, wie lange dauert das, wirkt auch gerade, ey, tipptopp. Einzige Mannschaft ohne Gegentor in Liga 2.
Ja.
Untypisch eigentlich auch für Christian Tietz Fußball und in Magdeburg. Ich glaube, er wird auch da. Ich habe sie noch nicht einmal richtig live gesehen, habe ich jetzt dritten Spieltag. Oh, Christian Tietz Spiel, Hannover gegen Magdeburg, bin ich vor Ort. Ja, ich glaube, dass er sich ein bisschen was verändert hat. 2-0 Gita kotzt mich richtig an, dass ich den nicht verkauft habe für ein Apfel und ein Ei. Muss ich sagen, fuck ich richtig ab. Ist halt so.
Ja.
Egal, muss ich mir andere Gedanken machen. Aber Hannover, ey, natürlich, logisch, mit dem, ja, auch mit dem Kader, mit der Breite. Du hast es angesprochen, sie können immer nachlegen, haben da echt gute Jungs, können auch Verletzungen auf irgendwelche Löcher mit dem Leistungsniveau reagieren. Ja, Hannover, safe eine Mannschaft, die Top 6 ist, 100%. Aber
absolut.
Spieltag 2, aber sieht gut aus. Noch sehr, sehr langer Weg, aber auch das wirkt schon sehr, sehr gut mit der Fülle der Neuzugänge. Hätte ich so nicht gedacht, dass es von Anfang an schon so läuft.
Ja, Tusche, ich habe mir überlegt, ich bringe hier, wenn es angebracht ist und wenn ich es als sinnvoll erachte, hier und da einfach mal so ein paar Hot Takes mit, die gar nicht meine Meinung sein müssen, die vielleicht auch einfach so ein Bild aus der Community
Ja,
sind, wo ich
super.
einfach sage, ich schmeiß dir das hin und du gibst mal deine Einschätzung
Gerne.
dazu
Der
ab.
Senfmann,
Und
da bin ich da.
heute aus gegebenem Anlass mein erster Hot Take für dich: Gita wird ein Top 3 Verteidiger der App diese Saison.
Leider ja. Leider ja.
Daumen hoch.
Und ich hab ihn ja geholt gehabt, ja. Ich habe ein bisschen Minus gemacht, aber wenn ich ihn hier verkauft habe, weil ich gedacht habe, komm, ey, so ein Hugo-Ney-Verschnitt, Mattissen, so Magdeburger Spielstil. Aber ich, zu null, jetzt war es schon zweimal,
Klar.
bei Magdeburg und Tietz war es halt selten zu null, nicht? Da habe ich überlegt, funktioniert das, funktioniert es nicht? Dann bin ich umgeschwitcht auf meinen Vierersturm. Da bekomme ich, muss den halt einsetzen. Ja, am Ende, jetzt stand jetzt ein Fehler, aber ich glaube, dass Gita auch unter
Passiert.
den drei kommen wird, weil der Junge wirkt echt richtig, richtig stabil und auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann auf jeden Fall einer für eure Scouting-Listen auch. Sehr gut, wir machen gleich weiter. Ich möchte aber auch noch eine weitere Meinung von dir. Denn wir haben gesagt, Bundu wurde angeboten, würden wir wahrscheinlich mal davon ausgehen, dass es jetzt erstmal eng wird demnächst. Wie siehst du denn, dass da umgestellt wird? Weil Rochelt hat funktioniert als erster Wechsel von der Bank. Jokote hat das zweite Mal jetzt schon geil geliefert von der Bank. Du hast den Kellmann wahrscheinlich gegenüber Pichler jetzt langsam mit der Nase vorn. Wie siehst du die Dreierreihe
Boah,
offensiv?
ich glaube, dass wenn Bundu rausgeht, dass wahrscheinlich ein Rochelt, weil der war jetzt, glaube ich, immer mit der erste Einwechser, dass du den vielleicht reinpackst. Jokota, ich glaube, das wird so ein 50-50-Ding sein. Jetzt Pokal wird sich Christian Tietz genau angucken. Trainingswoche, ich glaube, das ist echt schwer zu sagen. Also es wird halt Jokota oder Rochelt werden. Und Kellmann wird, glaube ich, noch nicht starten. Glaube, dass Pichler erstmal noch vorne drinnen bleibt, aber auch das willst du ja als Trainer, dass du halt Jungs dran hast, die 50-50 sind, die sich gegenseitig hochschaukeln im Training und du weißt, okay, komm, du kannst jetzt ohne Probleme mal tauschen. Ja, das sind aber so Spieler, das ist dann schon nicht einfach, wenn du die hast. Die sind halt nicht richtig safe gesetzt, nicht? Und das ist bei
Ja.
uns in der Gruppe sehr, sehr schwer, da welche zu finden in unserem Konstrukt mit den 18 Menschen, die wir haben, aber auch bei allen anderen Gruppen da draußen. Ja, da muss man auch ein bisschen Glück haben, aber wenn du so viele hast, dann ist man ja auch mit dem ersten Einwechselspieler auch zufrieden. Was ich zumindest bin. Wenn
Absolut.
ich einen habe, der spielt 30 Minuten, ey, bin ich erstmal froh. Habe ich erstmal jemanden, der
Ja.
punktet wenigstens noch mal ein bisschen. Ja, aber da jetzt zu sagen, da kommt ganz klar Rochelt, ganz klar Jokota, ist glaube ich schwierig, weil beide sofort funktionieren. Und das ist für einen Trainer auch ganz geil. Wenn du weißt, ey, du kannst die Jungs nach Minute 60 reinwerfen, die sind sofort online. Ist das für die Jungs scheiße? Weil der Trainer aber weiß, die funktionieren sofort, bist du oft dann halt derjenige, der dann halt nicht startet. Ja,
Ja,
das sind
ja.
halt immer so Gedanken, die du als Trainer und Trainerteam hast. Wie kannst du das Spiel verändern? Und mit den beiden hast du jetzt zweimal gesehen, oh, die sind sofort da. Sehr, sehr spannend. Bin ich,
Ja,
sehr,
undankbare
ja,
Rolle, aber sehr wertvoll fürs Team auf jeden
auf jeden
Fall.
Fall.
Ja, also als 16. von 18 wäre ich auch mit ein paar Einwechselspielern auf jeden Fall happy.
Geil, Alter.
Sehr
Und ich
gut.
freue mich, wenn sich das dreht. Und es wird sich drehen. Noch,
Ja, es wird
gibt's her,
passieren,
gibt's
es wird
her.
passieren. Irgendwann kriege
Da
ich alles wieder
speichere ich
hier.
mir alles hier oben.
Wir machen weiter. Braunschweig gegen Fürth. Braunschweig 6 Punkte Start. Also, natürlich Optimum Stand jetzt. Ich tue mich immer noch schwer, auch nur ansatzweise auf Braunschweiger zu vertrauen. Wie siehst du es?
Ja, na klar, nochmal 6 Punkte. Ich glaube, das hätte jeder in Braunschweig unterschrieben. In Magdeburg mit Unterzahl zu gewinnen, wow, 1 zu 0. Jetzt gegen Fürth auch zurückzuliegen, wiederzukommen, Ausgleich kurz vor Schluss zu kriegen, nochmal trotzdem das 3-2 zu ziehen, obwohl es halt auch maximal dämlich war von Konzbruch, dort halt den Polter zu
Ja.
faulen. Aber, puh, die sind schon ordentlich angezündet vom Trainer, vom Stadion. Du, vielleicht ist das so eine Überraschungsmannschaft, die auch keiner auf der Pfanne hat, ja? Vielleicht kann das sein, nicht? Ich meine, jetzt bist du super gestartet, jetzt weiß ich gar nicht, wo sie im Pokal spielen.
Kann
Aber,
ich dir auch aus dem Kopf nicht sagen, ja.
hey, 6 Punkte, die hast du erstmal. Da gehst du ja schon mal ein bisschen, ja, mit einer breiteren Brust in die nächsten Spiele rein und sagst dir, komm, du hast dann ja, eine ordentliche Truppe, die auch ordentlich pressen, die schrubben, die richtig intensiv sind.
Ja.
Aber jetzt so komplett drauf zu gehen, tue ich mir auch schwer, oder tue ich mich auch schwer, aber es kann halt ein Schnäppchen werden, ja, wenn die wirklich das mal vielleicht, ja, 5, 6 Spieltage durchziehen.
Sehe ich auf jeden Fall. Apropos breite Brust, Dresden-Magdeburg. Du warst vor Ort, Barış Artık nach dem Spiel zu Recht eine breite Brust gehabt, da das Ding gezogen bei seinem Ex-Club. Will ich gar nicht viel zu sagen, teil du mal ein paar Eindrücke. So Atmosphäre brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wird Wahnsinn
Atmosphäre.
gewesen sein. Aber so vom Spiel her, wie lief das? Wen hast du auf dem Zettel?
Also ich muss sagen, dass Magdeburg die ersten paar Minuten, erstens eine Viertelstunde, 20 Minuten schon gebraucht haben. ja, bei Dresden ein bisschen was geändert hatte, haben sich dann aber besser zurechtgefunden. Aber es war halt ein ersten 20-25 Minuten war schon boring. Also da war nicht viel los, muss man schon sagen. Mit dem 1-0 nach Ecke, wo Ulrich auf den ersten Pfosten geht, schon einstudiert, Hugo Nie dann auch nicht mehr wegkommt, irgendwie den Ball dann irgendwie gegenkriegt. Aber Ulrich dann halt schon, weil er relativ klein ist, Schmechtin hat man nicht auf der Pfanne, aber ganz klar einstudiert auf den ersten Pfosten, verlängern. Dann wurde es ein Fußballspiel. Barisch-Artig war mal wieder ja richtig, richtig online. Ganz, ganz wichtig. Martin Kaas muss ja eigentlich 3 Tore machen. Am Ende Magdeburg dann auch verdient, weil Dresden dann, klar, die letzte Viertelstunde, Fakt ist, wenn Kaas den Ball nicht reinmacht, dann ist es ein Tor von Herrscher. Der Ball geht auch so rein, ja. Dann ist 3-1, dann ist das Ding gegessen in der 75. Dann wird es vielleicht ein 4-1, ein 5-1, eventuell so 2-1. Dann Dresden natürlich, dass die nochmal alles nach vorne werfen. Da hat man aber gesehen, Hauptmann, ey, wenn der Junge wieder spielt, ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Dresdner Spiel. Sofort Fixpunkt gewesen im Offensivspiel. Ömichen hat mir gefallen. Jetzt haben sie noch Vermeil geholt, bin gespannt, da ferner Vermeil Kutschke, was das so in so einer Mannschaft macht, ob das was vielleicht auch verändert, vielleicht mit 2 Stürmern zu spielen. Boah, da bin ich gespannt, wie es dann Stamm macht im nächsten Spiel. In Bielefeld übrigens auf der Alm, wo ich dir deine Karten besorge, yes. Mein Schatzi, natürlich.
Sehr schön.
Und ja, ansonsten Dresden defensiv schwierig, finde ich. Faber habe ich mir geholt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, macht richtig Alarm über die rechte Seite, marschiert, eine geile Mentalität, also richtig cooler Spieler, jetzt für Kickbase ordentlich, muss ich sagen, ja, dafür, dass Dresden jetzt 0 Punkte hat, sind die Punkte in Ordnung, ich glaube, dass der auch vernünftig punkten wird weiterhin, ja, und Magdeburg, ey, Ulrich gefällt mir richtig gut, ein geiles Tempo-Dribbling, wow, der Junge macht Bock. Ja. Ich glaube, da wird man noch viel bekommen von den Burschen. Krieb hat man gesehen, dass der Junge auch schon was hat. Geiler linker Fuß, einmal eine gute Aktion, Konter geht von rechts nach innen, kurzer Haken, links Abschluss. Dann haben sie noch einen geholt, Diawara, glaube ich, auch noch ein Franzose, der war jetzt verletzt. Da beobachten, die sicherlich auch noch mal irgendwie in das Spiel reinrutschen werden, wo dann, glaube ich, irgendwann mal Neuenberger rausrutschen wird, glaube ich. Ja, da sind schon paar spannende, aber das war jetzt nicht unbedingt ein Leckerbissen. Was aber auch nicht erwartbar war. Ostderby, ja, beide schon Druck, weil beide verloren haben, gefühlt. Aber Dresden am Ende, muss man sagen, dann auch verdient gewonnen.
Ja, Magdeburg verdient gewonnen. Genau, passt. Ja, ich muss sagen, das Standardtor zum 1-0 hat mich sehr an letzte Woche Karlsruhe erinnert, wo wir uns hier beide montags drüber aufgeregt haben, dass Janis Vanicek da schon wieder so unbeobachtet ist. Aber das scheint ein Muster dieses Jahr zu sein, die kleinen, schmächtigeren da irgendwo auf den ersten zu schicken. Zweimal hat es jetzt funktioniert, vielleicht haben es jetzt alle auf der Platte langsam, aber ja, sehr gut. Dann haben wir da ein paar Eindrücke auch mitgenommen. Lautern Schalke noch ein Spiel, wo wir, glaube ich, auch nicht tief rein müssen. Also es war das erwartet schwere Spiel für Schalke, es war die Kulisse, die Lautern teilweise getragen hat. Es war aber insgesamt, was das Fußballerische angeht, wirklich schwer. Also ich habe es mir in kompletter Länge auch angeguckt. Viel war das nicht. Wir brauchen jetzt auch nicht großartig über diese rote Karte gegen Robinson reden, weil also da generell Schiris mit ganz kürzer Zündschnur habe ich irgendwie im Moment das Gefühl, auch Gelb-Rot gegen Jamra am Wochenende, da habe ich auch schon gesehen, hast du schon was zu gesagt. Also,
hör auf.
Ja, Mann. Es ist too Wahnsinn.
Much, also, too much, was die da gerade für den Weg fahren, geht nicht.
Ja, am Ende zu viel. Für uns ist es zum Glück egal, weil am Ende des Tages, solange es korrigiert wird, wird es natürlich auch in den Punkten korrigiert. Ja, aber
für Kickback-Sportler, Schatzi, jede wieder. Gelbe Karte, hast du schnell 5 gelbe Karte, Gelb-Rot gefährdet. Das sind ja Minuspunkte, die hauen die gelbe Karten raus. Ja, das ist irre. Dann hast du 800 Minuten Nachspielzeit. Was ist denn das? Und Kaiserslautern, Schalke, ich bin 80 Minuten eingeschlafen. Wirklich jetzt.
Ja.
Also, ich war viel zu alle von Dresden, da waren 85 Grad. Ich war tot. Ja. Da 6 Stunden in dieser Sonne zu stehen, ich bin bei diesem Spiel eingeschlafen, wirklich, das war halt, wow, auch Schalke, ich glaube, wenn die 40 Tore schießen, auch wenn es ja 2 Spieltage sind, dann ist das viel in der Saison. Und deswegen Karaman hat Totti geholt, ich glaube, dass der nicht zweistellig trifft, wenn die so weiter Fußball spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, und Kaiserslautern übrigens genauso. Nochmal, es sind genug Spieltage noch Zeit, aber das wirkt in den ersten beiden Spieltagen echt sehr, sehr wenig. Von vielen Mannschaften offensiv. Boah, da habe ich Bauchschmerzen. Und deswegen werde ich...
Es war schwierig. Schalke natürlich an Spieltag 1 auch viel über Mentalität.
Natürlich, das war jetzt auch kein Fußball-Leckerbissen, muss ich auch mal sagen. Das war nicht, wo die jetzt härter hin und her gespielt haben und eine große Chance nach der anderen hatten. Und deswegen ganz genau beobachten, Offensivspieler, ob sich da dann so viel Geld für diese Spieler lohnt.
Ja, absolut. Vielleicht der Dämpfer jetzt zur richtigen Zeit für Kickbase Manager noch vor der Pause.
Für mich auf jeden Fall.
Ein bisschen auf den Boden geholt wird.
Rittein weg. Sehr gut. Glaube ich sowieso Fasernes Wade gehumpelt. Ja. Glaube, der wird ausfallen weg. Und Emrili, glaube ich, werde ich auch abstoßen. Und Kovnatski eventuell auch, je nachdem, was ich bei uns vielleicht kriege.
Wir werden sehen. Wird eine spannende Phase jetzt über die zwei Wochen. Ein Spiel, wo ich aber sagen muss, wo der Schiri völlig richtig reagiert hat und wo ich mir nur einen Kopf fassen kann und denke, was ist los, Junge? Kerstengelb-Rot in Kiel. Also da vielleicht ganz kurz mal so zum Spiel, weil da habe ich natürlich dann auch viel von gesehen. Und wir haben letzte Woche gesagt, klar, Bielefeld macht's gut, presst hoch, es läuft aber auch viel für die. Wenn ich jetzt so ganz grob das Spiel umreißen müsste und versuchen würde, euch da draußen so eine kleine Einordnung zu geben. Erste Halbzeit, Bielefeld genau das gespielt, was sie seit einem Jahr stark macht, genau das gespielt, was wir letzte Woche teilweise gesehen haben, wo du dann richtig Rückenwind hattest, hoch angepresst, hohe Ballgewinne. Ehrlich gesagt, im letzten Drittel ganz oft noch viel zu ungenau, also hohen Ballgewinn gehabt, erster Ball direkt wieder weg. Wenn du das besser zu Ende spielst, dann machst du da 3-4 Tore erste Halbzeit. Dann muss man aber auch so ehrlich sein und klar bist du irgendwann zu zehnt, aber als dann Kersken sich diese Gelb-Rote holt, und da muss ich sagen, also Niehoff macht wirklich gar nichts, der reklamiert nicht, der beschwert sich nicht, der steht auf, steht halt im Weg, nimmt es dann an, natürlich, aber Kersken rennt den über den Haufen, schubst dann noch da hinterher, also das war wirklich vollblind, das war völlig berechtigt und zu zehnt war es dann, und das zeigen auch Oppermanns Punkte, wir haben schon drüber geredet, war es dann wirklich nicht mehr viel. Also gerade dieses dann mal sicher stehen, nicht viele Abschlüsse zulassen, das ist ein großes Problem, was ich mir noch vorstellen kann, was groß wird über die Saison. Restverteidigung haben wir schon drüber gesprochen. Wenn du mal fix überspielt wirst, dann ist direkt Land unter. Genauso aber auch, wenn du hinten dicht sein willst. Deswegen, also ich glaube, viel zu null brauchen wir ehrlicherweise nicht unbedingt erwarten dieses Jahr bei Arminia. Ich kann mich auch täuschen. Ich hoffe, dass ich mich täusche. Trotzdem muss man auch sagen, Kersken hat trotz roter Karte, ich glaube jetzt irgendwie 50, 60 Punkte trotzdem am Ende gemacht. Und das rührt vor allem daher, dass der noch und nöcher lange Bälle abgefangen hat am Wochenende. Dauernd die plus 5 für geklärte Situationen, dauernd die Punkte für abgefangene Bälle, challenged, unchallenged, alles dabei, weil eben diese langen Bälle viel gespielt werden und der halt 20 Meter vor der Kiste steht.
Der Libero.
Ja, wirklich. Und ich, also für mich war das auf jeden Fall jetzt das letzte Tröpfchen, was es gebraucht hat, damit ich sage, Bielefelder Torhüter dieses Jahr go-to. Müsst ihr drauf, wenn ihr die Gelegenheit habt. Egal, ob die drei Tore kriegen, den Kersken wird trotzdem seine 60, 70 Punkte machen. Und auf der anderen Seite, Oppermann hat es jetzt gezeigt, wird es auch die Spiele geben, wo du halt viel zulässt wegen deiner offensiven Spielweise oder weil du das Tor nicht zukriegst. Und auch dann gibt es Punkte. Also Bielefelder Keeper sehr interessant, mit dem Vollpressing natürlich auch, ja, ich meine, 6 Punkte, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier zu schön zeichnen alles, aber für den Moment sind Bielefelder natürlich Spieler, die ihr sehr, sehr gut einpacken könnt, wo ihr mindestens mal Kohle über die Länderspielpause
habt. Also Bielefeld, mein Schatzi, viele sagen mir das jetzt so, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich keinen von den Bielefeldern abgestoßen, muss ich sagen. Weil ich es halt, wie gesagt, nicht gesehen habe, ich konnte sie halt null einschätzen, aber boah, die machen das schon richtig gut, die Hunde, ohne Spaß, ja, das macht schon Bock. Ja. Und du nach Gelb-Rot, dann bunkerst da hinten auch mal, das ist dann auch völlig in Ordnung, ja, gegen Kiel, klar, wenn du irgendwann das 1-2 kriegst, dann wird es noch schwieriger, aber so hast du alles wegverteidigt. Und wenn du, wie du es ja sagst, wenn sie aus ihren hohen Ballgewinnen noch mehr generieren können, noch ruhiger werden, noch mehr Qualität dann in den vorletzten, letzten Ball kriegen, ey, ich glaube, dass Bielefeld echt eine geile Rolle spielen kann, ja, und jetzt gegen Bremen, Pokal, boah, ich glaube, da freut sich auch jeder, Bremen kotzt ab, dass sie da hin müssen, ich glaube, dass das auch wieder eine Überraschung werden kann, also Bielefeld-Bench, cool, geile Truppe, geiler Fußball, cooler Trainer, alle da draußen im Kickbase-Sport, guckt euch die an, nehmt euch die mit, das ist schon, ja, eine coole Truppe, die sicherlich 50 plus Punkte holen werden in der Saison.
Ja. Ich ärgere mich immer noch. Ich habe Handwerker ganz knapp nicht gekriegt vor der Saison. Alter. Bin dann nochmal mit. Ich glaube, Nürnberger
war es. Wir haben es angedeutet und er schweißt das Ding mit so viel Speed. Er hat so einen geilen Zug in seinem linken Fuß drin mit der Innenseite. Ja, sogar fast so wie ich früher, aber nicht ganz so gut. Aber
nein, der Junge. Ich habe letztens das Video von dir gesehen hier mit Around the World und dann Außenriss, lange Ecke, Pfosten rein da irgendwie.
Junge, da kannst du mich früher für mich wecken, mein Freund. Junge. Kein Problem.
Der Mann weiß, was mit der Pocke anzufangen.
Da komme ich aus dem Berghain, dann mache ich das Ding trotzdem, Junge. In meinem Lack- und Leder-Outfit, Junge.
Ja. Na gut, aber ey, Bielefelder auf dem Schirm haben, ich habe irgendwie alle verpasst und hab's dann auch versäumt, da einfach so hoch reinzugehen, noch wie ich es hätte machen müssen. Von dir Schneider wollte ich holen, auch nicht bekommen. Ja, am Ende schlecht gemanagt, muss ich jetzt versuchen, über die Länderspielpause ein bisschen was einzupacken. Wo ich mir immer noch nicht sicher bin, was ich wirklich einpacken möchte. Ah, ganz kurze Sache noch zu Bielefeld, bevor ich es vergesse. Bremen, guter Punkt, Pokal, Euphorie ist da, absolut hier in der Stadt. Aber ich muss fast sagen, die Stimmung ist mir schon ein bisschen zu selbstverständlich positiv. Die Leute rechnen damit, dass du Bremen wieder schlägst, weil die natürlich auch Personalsorgen haben. Duxch weg, Kreuzbandriss, Weiser, Schmied soll weg, ist irgendwie noch mit einem halben Bein in Bremen, mit einem halben schon nicht mehr. Alle erwarten, dass da jetzt wieder was geht. Wenn das schief gehen sollte und du Freitag hier gegen Bremen verlierst, dann bin ich gespannt, ob dann diese ganze Euphorie ein Stück weit wegkippt. Eigentlich sollte es ja die Regel sein, dass du gegen den Bundesligisten fliegst. Ich habe das Gefühl, dass es zu selbstverständlich schon gesehen wird gerade. Deswegen das vielleicht noch so als letzter Punkt dazu. Habt das mal genau im Blick und dann mal beobachten, wie sich das
alles entwickelt. Aber Bench, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Kannst du ja nicht aufhalten. Wichtig, dass die Jungs das richtig einschätzen einordnen können. Das können sie. Ja. Und ey, so wie du es beschreibst, Euphorie ist geil. Es ist ja dann immer so schwarz und weiß oft im Fußball. Ja, es geht ja dann immer nur in eine oder in die andere Richtung. Und deswegen, klar, nicht selbstverständlich. Ich traue Bielefeld trotzdem zu, dass sie gegen Bremen gewinnen. Und ich glaube sogar, dass sie gewinnen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und wenn du rausfliegst, dann ist das auch in Ordnung gegen den Bundesligisten. Ganz, ganz klar.
Absolut. Yes. Dann kommen wir zu Bochum-Elversberg noch kurz. Vorletztes Spiel. Bochum ganz lange in Überzahl. Wir haben eben drüber gesprochen. Wahnsinnsrote Karte gegen Jamra. Braucht's gar nicht. Ich habe auch deinen Call komplett gefühlt, wo du im Interview gesagt hast, da musst du auch bei Gelb-Rot kontrollieren dürfen über VAR. Dann gibt's die niemals. Also muss gehen. So ist es halt passiert, wie es passiert ist. Und dann war es ein Spiel. Bochum muss das natürlich gewinnen. Hat aus meiner Sicht schon ganz schön lange gedauert, bis sie wirklich zielstrebig ihre Aktionen bekommen haben. Elversberg hat so trotzdem gut wegverteidigt. Hatte über Petkoff noch ein, zwei Situationen. Also trotz des 2-0s und trotz guter Punkte für Bochum, muss ich sagen, ist Bochum weiterhin eine der Truppen, wo ich sage, boah, vom Kader her muss da was gehen. Da musst du einen Blick drauf haben. Aber haben mich echt noch nicht überzeugt.
Ja, aber Logo, bin ich bei dir. Gelb-Rot, haben wir drüber gesprochen, Skandal. Und gesagt, er hat keinen Ermessungsspielraum. Mann, hör doch mal auf, so ein Bullshit, ja. Aber egal, dann ist es trotzdem, das Bochumer Stadion wird sofort unruhig. Was denkst du, das sind die schwierigsten Spiele. Wenn du dann 90, 95 Minuten mit der Nachspielzeit dann in Unter- oder Überzahl spielst, es sind die schwierigsten Spiele. Wenn du schnell ein Tor machst, Logo, dann wird es 1, 2, 3, vielleicht 4-0. Aber am Ende ist es, dass du dieses Spiel gewinnst. Und da ist dann auch egal wie, dass du reinkommst in so eine Saison. Und da siehst du auch Bochum, Erwartungshaltung, unruhig das Publikum. Guck mal, selber, wenn du hast ja auch, oder spielst ja auch noch ein bisschen Fußball, hast Fußball gespielt. Es ist immer eklig. Immer eklig. Ja, weil die in Unterzahl sind, die ackern noch mehr. Die stehen dann halt trotzdem im 5-4-0. Das musst du trotzdem erstmal bespielen, ja. So, und deswegen haben sie 2-0 gewonnen. Arschgeleckt, du bist drinne. Bochum trotzdem auch schwierig zu fühlen. Brozinski wird weggehen, alle da draußen abstoßen. Gucken, ob sie dann nochmal überhaupt was machen. Miyoshi ist wohl auch nochmal ein Kandidat, der weggehen soll, weil als Einwechselspieler wohl zu teuer. Holtmann beobachten, kam jetzt rein, hat es dann gut gemacht. Kozicki, wenn ich richtig ausspreche. Kozierski, 18 Jahre, die rechte Bahn beackert, dann auch wieder Geld bekommen. Übrigens, es gab glaube ich 7 gelbe Karten, also gelb-rot sind 2 und 5-mal für Bochum. Also alles erste Halbzeit, völlig irre. Gucken, ob Kozierski spielt, ist ein Schnäppchen. Totti mit 1,1 Bonscore, ich war glaube ich bei 900. Ich gucke mir das an. Aber ansonsten Bochum, aber ich glaube, sie werden sich trotzdem auch finden. Und ja, die Liga nochmal, ey, so viel 50-50 Spiele. Du brauchst jetzt glaube ich in der Liga noch mehr, auch teilweise Glück, wo du gute Calls hast, wo du Spieler hast, die keiner so richtig auf der Pfanne hat, die dann funktionieren. Dann, wenn sie vielleicht ins Loch fallen, abstoßen, weil du gut Geld gemacht hast, dann holst du ja vielleicht andere, die dann wieder hinkommen. Also das sind Themen, die haben wir ja immer. Aber dies ist ja zweite Liga noch mehr ausgeglichen als die Jahre davor. 1000%.
Das ist so geil. Leider ausgeglichen für Hertha, weil die wollen eigentlich vorne wegmarschieren. Und in das Spiel als Abschluss hier gehe ich direkt rein. Hottake von mir an der Stelle. Fabian Reese braucht einen Systemwechsel bei der Hertha, um zu funktionieren.
100%. 100%. Reese, Kovnatski komplett in der Luft. Kein Input fürs Spiel. 0,0. Nichts, nada, niente. Kein Übergangsspiel. Zu behäbig. Das Anlaufen ist halt nichts Ganzes. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist gar nichts. Der KSC kaum unter Druck. Konnte sich dann immer Spiel über den dritten auflösen. Rucki-zucki, flach. Also, boah. Wow, da bin ich gespannt. Da muss sich was ändern im Spielsystem. Sonst macht auch Reese, glaube ich, maximal 10 Scorer in der Saison. Wenn sie so weiter Fußball kommt, Natsuki genauso. Also, du musst die Jungs dort anders ins Spiel bringen. Du hast so viel Qualität da vorne. Aber das war in Summe, das war eine dreiviertel Torchance im ganzen Spiel. 60.000 Zuschauer. Ey, KSC muss dieses Spiel gewinnen. Also schon Vanicek ein Riesenbrett, was Ernst hält, 5 Minuten, zweite Minute auch schon, wo Vanicek weglässt, wo Herold dann auf dem falschen Fuß ist. Und dann hinten raus haben die in der letzten Viertelstunde, glaube ich, 3 Riesenbretter, 3x3 Innenverteidiger. Es war dann Rapp, Beifuß und
Kobalt, glaube ich, noch einmal oder Franke.
Franke nochmal, da muss ja einer rein. Dann hat Schleusner noch, den muss er machen, eine Flanke zum Tor hin von Vanicek. Du musst dieses Spiel gewinnen, ganz klar.
Ja.
Und bei Hertha, mein Gott, da bin ich gespannt, wie ruhig das Umfeld auch bleibt. Und was sie vielleicht auch noch personell machen und ob sie taktisch was ändern. Und dann muss ich sagen, Kenneth Eichhorn, Alter, 16 Jahre, 14 Tage, jüngster Spieler aller Zeiten in Liga 2. Junge, der hat gespielt, der hat keinen Fehlpass gemacht, der hat die Bälle gefordert, der hat gute Bälle gespielt. Wow. Also mit 16 Jahren, da war ich 7. Klasse, hab Tetris gespielt und der Junge spielt da vor 60.000, als ob es das Normalste der Erde wäre. Den beobachten, glaube ich, den kann man sich einsacken, weil der wird immer wieder Spielzeit kriegen. Und ich glaube, wenn Demme nicht zurückkommt, dass man den vielleicht sogar installiert und den ja da spielen lässt.
Ja, ich habe mir auch gedacht, gerade wenn du beim Stand von 0-0 nach einer Auftaktniederlage dann zu Hause wechselst und auf der 6 so einen bringst, dann musst du schon wirklich überzeugt sein. Also
ja,
ich habe mir auch letzte Woche eingepackt und war schon sehr froh in den Spieltag gestartet, weil Toni Leistner den Mann noch wollte von mir. Ich gesagt habe, nee, also gerade wenn du fragst, auf gar keinen Fall. Und da meinte er glaubt sogar, dass er spielen wird. Ganz aufgegangen ist es dann nicht, aber trotzdem, er hat gut Minuten bekommen, hat ein paar Punkte mitgenommen. Also der auf jeden Fall jemand, wo ich hoffe, dass jetzt ein bisschen Marktwert auch reinkommt über die Pause. Aber insgesamt, ich bin froh, dass du den Call komplett mitgehst, weil ich dachte, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr alleine mitstehe. Fabian Rehse, Alter, den musst du ins 1 gegen 1, ins Tempo mit Ball am Fuß und sowas bekommen. Der war so, also der war mit Abstand jedes Mal besser als seine Gegenspieler, als die Verteidiger, wenn der letztes Jahr auf der linken Bahn in dieses Tempo gekommen ist. Und da frage ich mich auch, da musst du mir jetzt noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ihr habt ja mit Leitl nach dem Spiel noch gesprochen. Und ich meine, es war ja auch Thema, dass er ja sowohl Dreier- als auch Viererkette gespielt hat in der Vorbereitung, oder?
Ja, das schon. Ich glaube, du musst oder du solltest, um besser ins letzte Drittel zu kommen, in 4-3-3 spielen. Ja? Der Kader gibt's her. Klar, du musst Rehse auf links packen. Du hast dann vorne Kovnatski als Zielspieler. Rechts hast du genug Auswahl. Thorsteinsson kam rein. Gut, du kannst einen Martin Wigner dahin packen, der die Schiene trotzdem ordentlich beackert hat. Das war in Ordnung, auch punktetechnisch im Kickbill-Sport. Da war ich wiederum froh. Aber ich glaube, ein Systemwechsel, um ja drückender zu werden, überlegener zu werden, um Fabi Rehse, Kovnatski ins Spiel zu kriegen, glaube ich, tut Hertha BSC gut. Und bin gespannt. Sie spielen ja Pokal. Boah, weiß ich gar nicht. Und der nächste Spieltag ist wo?
Der nächste Spieltag, das kann ich dir sofort sagen. Der nächste Spieltag der Hertha ist auswärts in Darmstadt. Auch tough.
Ja, aber und jetzt kostet Rehse halt richtig, richtig Asche, nicht?
Ja, also ich habe den mit dickem Overpay eingepackt Anfang der Saison. Ich war mir sicher, dass der MVP wird dieses Jahr oder zumindest Top 3. Aber ich sage auch weiterhin, Rehse auf dem linken Flügel im 4-3-3 wird auch jetzt nach 2 schwachen Spieltagen locker noch MVP der Liga.
100%, das kann durchaus sein, logisch. Deswegen überlege ich, ob ich Kovnatski noch behalte, um zu gucken, wie sie jetzt im Pokal spielen taktisch. Dann das nächste Spiel in Darmstadt. Weil ich glaube, wenn du die anders ins Spiel kriegst, Mann, dann sind die alle beide für 15 plus Scorer. Beide. Ja. Locker gut in Liga 2. Aber so, wie sie jetzt gespielt haben, boah,
schwierig.
Dann wird's echt schwer.
Gut, sind wir da aber auch einer Meinung, schauen uns den Pokal ganz genau an und werden dann sehen, ob sich da was am System tut. Bei der Hertha Spielermaterial ist natürlich weiterhin überragend, aber das ist es dann für den Spieltag. Der Vollständigkeit halber noch, unsere Tipps gehen mit 7-8 an mich diese Woche tatsächlich knapp. Du hattest Pretain auch als MVP getippt, bist da natürlich mit einer Nullnummer raus. Wittek 140 auf meiner Seite. Insgesamt sind wir jetzt bei MVP 1-1, da hattest du nämlich vorgelegt, die Ergebnisse führe ich dann jetzt knapp an, aber wir haben noch früh in der Saison und zumindest da lehne ich mich mal ausnahmsweise nicht allzu weit aus dem Fenster.
Außerdem, du weißt, ich bin ein guter Mensch, ich möchte dir ein gutes Gefühl geben, das habe ich hiermit getan. Ja. Geh in eine schöne Woche rein, Pokalwoche, guck dir schön Bielefeld-Bremen an und denke, hier den Papa Tusch habe ich im Sack. Ja, mein Freund.
So machen wir
hinten
das.
Hinten sind die Endeffekte.
Ja, Und nächste Woche sehen wir uns dann hier auf der Alm und dann sprechen wir face-to-face ein Wörtchen. Sehr gut. Wir gehen rein in die Statistiken und ich habe schon angekündigt, wir haben heute die Kategorien wieder dabei. Starten mit dem Abwehrbus über Kreativzentrum, Passmaschine und so weiter. Ich erkläre natürlich jeweils nochmal, was für Aktionen da jeweils reinfallen, wenn ihr diese Kategorien oder mit denen noch nicht vertraut seid und neuere Hörer seid. Wir beginnen mit dem Abwehrboss, haben jeweils die ersten zwei Spieltage in Summe uns angeschaut, weil ein Spiel finde ich immer ein bisschen schwierig, ist schwer, da wirklich Learnings rauszuziehen. Jetzt haben wir so eine kleine Sample-Size, mit der wir mal in diese zweiwöchige Pause gehen. Der Abwehrboss, es sind viele Innenverteidiger natürlich und auch von den Punkten und Aktionen her, die meisten in den Top 10 so um die 100 Punkte unterwegs. Das ist alles relativ erwartbar, von Hugonet über Jeckel, Brackelmann, Becker, Ivesic, Köhler. Jumpy 119, schon sehr in Ordnung. Rohr 122 und an der Spitze habe ich mir fett markiert. Pfeiffer 139 Punkte, 34 Aktionen. Genauso viele Aktionen wie Philipp Ziereis auf der 1, 34 Aktionen, 154 Punkte. Krass. Und das sind dann Ranges, wo wir uns nach zwei Spieltagen in einem Gefilde bewegen, wo ich sage, das ist schon wirklich sehr, sehr überragend. Und da sind auch beide Spieler, wo man auf dem Schirm hat, die sind in der Luft super stark, die schälen da alles raus hinten. Abwehrboss sind eben geklärt, Zweikämpfe gewonnen, Kopfballduell gewonnen, solche Geschichten. Und dementsprechend, Pfeiffer und Ziereis auf jeden Fall zwei, wo ich auch sage, die sind beide noch unter 6, 7 Millionen wert. Das sind beides für mich Spieler, die diese Saison Richtung 10 Millionen gehen können, auf jeden Fall einpacken.
Wer hat sich Ziereis geholt bei uns? Ich bin auch drauf gegangen, habe ich schwer abgekotzt. Du schon wieder, ja? Du kleiner Struppler. Ohne Scheiße.
Ja. Ja, ich musste Pfeiffer abgeben, habe mir Ziereis geholt.
Ein Sackinger, Alter. Ja, da hast du einen guten Call, Alter. Ein guter Tausch. Beide wären natürlich Bombe. Klar. Aber Ziereis war ich auch drauf. Aber die Werte sind natürlich Wahnsinn.
Ja. Ja, bei beiden. Sehr gut. Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht allzu viel zu interpretieren. Ist eine relativ nüchterne Geschichte. Anders als das Kreativzentrum. Und da war ich auch überrascht.
Ey, Wahnsinn.
Ich gehe einmal von unten nach oben durch. Leopold 35 Punkte erwartbar. Olesen 40 finde ich schon beachtlich, weil Olesen für mich jemand ist, den ich nicht so krass auf dem Zettel habe eigentlich. Ja, der ist ein Kreativkopf jetzt entführt und der spielt da eine gute Rolle. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er da jetzt wirklich Top-Level der Liga aktuell ist. Wittek 40 Punkte, nimmt natürlich viele Flanken, Ritter genauso erwartbar, Bero, Rasmussen ebenfalls und dann haben wir die Top 4. Wanicek, Dauergast, können wir glaube ich wieder abhaken an der Stelle, aber Platz 4, 5 Aktionen, 45 Punkte schon im Kreativzentrum, was Pass des Todes, Großchance erarbeitet und solche Geschichten sind. Hoffmeier, Paderborn, wurde als Gewinner der Vorbereitung schon ausgerufen, wird unbedingt gesetzt sein, halb rechts, weil er eben der Beste mit Ball am Fuß einfach von den Innenverteidigern in Paderborn ist und zeigt auch in der Kategorie ganz klar, der kann die tiefen Bälle spielen, der hat die Vision und den Blick dafür, auch mal einen ganz tief zu bringen und jemanden direkt in eine gute Situation offensiv zu bringen. Also Hoffmeier, für mich nochmal ganz, ganz krasser Call hier. Und der Mann spielt auf einer Seite mit Laurin Kurda auf der Schiene. Der hat schon 2 Assists gesammelt, 6 Aktionen, 50 Punkte hier. Rechte Seite Paderborn, ultra interessant.
Also Gurda, Hoffmeier, niemals auf der Pfanne gehabt im Kreativzentrum. Echt irre. Sind beide bei uns vergeben eigentlich?
Hoffmeier auf jeden Fall. Kurda war krass. Glaube ich drauf und ist auch an wen anders gegangen. Müsste ich
dann kann ich ja gerne mal mit der Nummer 1 weitermachen. Den habe ich ja live gesehen. Ben Fahad, KSC, ey, der Junge, mein Gott, der ist stabil. Ja. Der ist ja auch schmächtig, aber der hat immer den Körper drin, hat gute Bewegung, der ist unaufgeregt, der ist 19, der macht sich keinen harten, der ist total entspannt. Also das, glaube ich, ist auch wird die Saison eine Entdeckung der Saison werden in Liga 2 und ich glaube, der wird dann nach dem Jahr, wenn er hoffentlich gesund bleibt, in Liga 1 landen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Also der macht Bock, der Bursche. Hätte ich so nicht
gedacht. Haben wir uns ja auch im Vorfeld der Saison nochmal darüber unterhalten hier im Podcast und gesagt, müssen wir mal schauen, ob der die Stabilität direkt wieder reinkriegt in die nächste Saison. Stand jetzt, keine Frage. Macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Ja. Wirklich brutal stark. Sehr gut. Passmaschine. Und auch da brauchen wir jetzt gar nicht die ganze Liste durchgehen, sind ein paar Strategen und Innenverteidiger dabei, wie wir es erwartet haben. Was ich hier interessant finde, ist neben einem Dämme, der nur ein Spiel für Platz 10 gebraucht hat, 74 Punkte da gesammelt hat, also was zeigt, Hertha will schon mit Ball richtig viel anfangen, wer da im Zentrum spielt, der ist interessant. Artig, den du schon genannt hast, der auch am Wochenende wieder extrem viele Situationen hatte und hier der mit Abstand offensivste Spieler ist, der viele Bälle am Fuß hat und viel verteilt, haben wir auf der 1 Sapina und auf der 2 Faber. Beides Dresdner habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, auch Dresden scheint rohpunktetechnisch richtig gut unterwegs zu sein.
Ja, wollen auf jeden Fall Fußball spielen. Magdeburg schon im Mittelfeldpressing gespielt, haben sich schon kommen lassen. Dadurch ja, mehr Ballbesitz gehabt, aber hat Magdeburg dann in dem Fall gut die Umschaltmomente genutzt. Aber ja, Faber macht richtig Bock. Ja, muss ich sagen, die rechte Peitsche da hoch und runter. Dann spielt er wohl meistens über seine rechte Seite. Und Sapina, ja, der ist natürlich gefühlt 3 Meter groß. Ja, nimmt schon viele, macht wenig Fehlpässe, spielt gute Bälle, links, rechts, das, was du auf der 6 machen sollst. Wäre jetzt nicht mein Spielertyp, muss ich sagen. Erstaunlicherweise, dass er so viele Punkte macht. Mal gucken, ob sich bei Dresden auch dann was verändert durch die Verpflichtung, auch taktisch. Kann sich da auch noch ein bisschen was verändern. Wenn nicht, dann werden die beide wahrscheinlich dann weiter da oben dabei sein.
Ich bin auch gespannt, wie sich da vielleicht ein bisschen was mit dem Gleichgewicht im Mittelfeld verändert, wenn Hauptmann jetzt wieder klar gesetzt und ganz bei 100% ist. Aber
ich glaube, das sehr gut, Bench Hauptmann wird sicherlich dann auch in dieser Kategorie auftauchen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dementsprechend also Hauptmann auf dem Schirm haben, Sapina ein bisschen vorsichtig sein, aber auf jeden Fall mitnehmen. Dresden will Fußball spielen, steht relativ hoch. Also auch ein Sechser, der eigentlich nicht dafür bekannt ist und wirklich eine klare 6 gibt mit Sapina, kann hier mal ordentlich Rohpunkte durch Pässe
einfahren. Hat jemand Hauptmann? Nein.
Hauptmann hat, weiß ich
nicht.
Ich
hatte gerade geguckt. Wird gescoutet.
Ja, Kurda ist auch noch frei, kannst du auch direkt draufpacken.
Im Warenkorb.
Sehr gut. Lufthoheit. Viele Innenverteidiger, brauchen wir nicht drüber reden. Und auf der 7 Erdenjan Yadimchi. 9 Kopfballduelle gewonnen schon, 27 Punkte. Höhenflug oder Topstürmer, habe ich mir hier aufgeschrieben.
Topstürmer, mein Schatzi. Sagt der hat eine Sprungkraft, ein Timing, hat selbst der Trainer gesagt. Unfassbar. Leitet ja sein eigenes Tor mit ein. Ja, wo er den Ball verlängert, geht nach, kriegt den Querpass. Tor, der Junge. Und das gegen wen war das? Gegen Kräuter Fürth. War das sogar gegen Ziereis, der auch, glaube ich, nochmal 5 bis 10 Zentimeter größer ist als er. Aber wenn du ein Timing hast, so Ache-Style, also den werden wir auf jeden Fall die ganze Saison dort oben in dieser Lufterheit auf jeden Fall sehen in der Kategorie. 100%.
Und Yadimchi wurde auch in unserer Liga abgegeben als einer von den Top-3-Spielern. Ich weiß nicht mehr von wem, aber auch
hat
da
der Papa gespeichert.
Direkt mal in den Einkaufswagen. Sehr gut. Flankenbeste, die Kategorie, ihr aus dem Flankengott umfunktioniert habt, damals in der brutalen Heidenheim-Saison. Jetzt wird sie nicht von Beste angeführt, logischerweise, sondern von Herold. Karlsruher Linksverteidiger ist jemand, wo ich immer so ein bisschen, ja, also ist der jetzt gesetzt? Ich glaube schon mittlerweile nach den 2 Spielen, die sehr ordentlich waren. Aber ich gehe in jede Saison und in jede Halbserie bei Karlsruhe so rein und denke mir, boah, Herold, für das Geld, was du dann auch für den ausgeben musst und dann rotiert er doch mal raus, finde ich immer schwierig. Stand jetzt, 8 Flanken an den Mann gebracht, 24 Punkte, ordentlich gespielt die ersten 2 Wochen, sollte eine safe Nummer sein, ja, oder? Ja,
100% ganz, ganz klar gesetzt.
Sehr gut. Dahinter Handwerker, Nürnberger, Wittek, Obermeier, Justwahn, Kurda, Rasmussen, Faber, Green, alle Spieler, die so oder so interessant sind. Wir machen weiter mit Torhungrig und auch da viele Stürmer. Also wir sehen hier Sille an der 1, wir sehen Vanicek an der 2. Das nervt mich immer noch, dass Janni den wieder so eingepackt hat. Da Ferner, Futkoi, Hornby, alle dabei. Was ich mir hier markiert hatte, waren zum einen Sarenren Basé, was ich einfach nur nochmal mitnehmen wollte, um zu sagen, ey, dieses hohe Pressing, auch wenn man im Moment noch relativ ungenau ist, kommst du zu
Junge,
vielen Abschlüssen. Sarenren Basé,
7 Schüsse geschossen, hab 6 Punkte, jetzt fahr mal ein bisschen runter, Junge.
Ja, aber Sarenren Basé kommt zu Abschlüssen, 7 gesammelt bis jetzt. Und auch markiert habe ich mir hier Klaus, 9 Abschlüsse, 75 Punkte. Finde ich auch sehr ordentlich. Ist jemand, der natürlich aus allen Lagen draufhält, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und auf Position 7. Und da war ich mir echt nicht sicher, ob es da vielleicht mal so eine Sequenz gab, wo der 3-mal geblockt wird und 3-mal aufs Tor schießt oder so. Bjarnason, 6 Abschlüsse, 53 Punkte. Ist der so stark in der Luft nach Standards?
Boah, kann ich dir nicht sagen. Habe ich jetzt noch nicht so auf der Pfanne gehabt, ja. Also, kann zu dem
Burschen, mal beobachten auf jeden Fall.
Beobachten,
also
kann
entweder
nicht sagen, ja.
Entweder gab es 1-2 Situationen, wo man sagt, gut, da wird er 2-mal geblockt, dann sammelt er 3 Schüsse pro Aktion. Oder aber der Mann hat schon 6 Dinger nach Halbfeldstandards, Ecken, sonst was runtergepflückt. Und dann ist er natürlich brutal interessant. Also Bjarnason auf jeden Fall auch mal auf dem Schirm haben. Unsere letzten beiden Kategorien, The Wall, hatte ich mir nur markiert hier. Oppermann 140 Punkte mit 15 Aktionen und er hat nur 30 Minuten gespielt, haben wir schon drüber gesprochen. Und in Dribbelkönig sind neben hier so Kollegen wie Chakrun, Aseko, Biron, Matsuda, also kleinen, dribbligen, quirligen Dribblern, auch ein ganz ordentliches Kraftpaket vertreten, was am ersten Spieltag mit einem unwiderstehlichen Dribbling schon eingeschweißt hat. Etienne Amenido, 7 Aktionen, 35 Punkte, ist hier ganz oben in der Dribbelkönig-Kategorie.
Aber kein Artig, komischerweise, nicht?
Kein Artig,
ja, ja. Das ist. Mal gucken, wie sich das dann nach Spieltag 4 liest, wenn wir da vielleicht dann nochmal das machen.
Aminido, aber aus meiner Sicht auch wirklich interessant. Ja, ne? Also den, da bin ich auch drauf gegangen, wurde von weiß ich nicht wem in unserer Liga
auch
geholt.
Auch noch günstig, das ist gesetzt vorne.
Ja.
Ja, also.
Ist ein Stürmer, der gute Rohpunkte machen könnte über die Aktion, die er sich einfach traut und nimmt.
Safe.
Sehr gut. Dann haben wir hier, glaube ich, ein ganz gutes Bild bekommen, wer bis jetzt ordentliche Statistiken in den ersten 2 Wochen aufgelegt hat. Und schauen uns jetzt an, wer das auch die nächsten 2 Wochen weiterhin machen könnte. Wir haben uns zu allen 18 Teams mal das Programm rausgesucht. Ich würde zu den meisten einfach nur gerade einmal das Programm runterbeten. Da kannst du gerne einhaken, Tusche, wenn du bei den Nicht-Markierten noch was zu sagen hast. Ansonsten würde ich die Markierten einmal genauer thematisieren. Wir haben in der Tabelle von oben beginnend natürlich den DSC zu Hause gegen Dresden, auswärts in Braunschweig. Ist jetzt nichts, also Braunschweig gutes Momentum, Dresden durchschnittlich, wie man es erwartet hat, eigentlich nichts Besonderes. Dann haben wir aber aktuell auf der 2 die SV Darmstadt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass alle jetzt wie blöde drauf gehen. Das Problem ist, die nächsten 2 Spiele sind zu Hause gegen die Hertha, die jetzt richtig was gut machen will, und dann auswärts auf dem Betzenberg. Und dann ist schon wieder Länderspielpause. Ja. Wärst du vorsichtig mit den Lilien?
Nein, wäre ich nicht. Ich würde, wenn was geht, würde ich mit dem Hertha, wie gesagt, ich habe sie gesehen und dann wird auch an Spieltag 3 nicht gleich alles funktionieren, selbst wenn du umstellst. Ich glaube, dass das Darmstadt gewinnen wird gegen Hertha. Ja? So wie ich sie gesehen habe, so wie ich Darmstadt gerade wahrnehme. Klar, Betzenberg immer speziell, die sich aber offensiv auch schwer tun. Also Darmstadt, da würde ich auf jeden Fall einpacken, auch bei den nächsten beiden Gegnern.
Sehr gut. Machen wir weiter mit Hannover. Zu Hause gegen Magdeburg, auswärts in Kiel, auch kein besonders schweres oder besonders leichtes Programm, aber schon 1-2 Brocken vor der Brust. Genauso wie Braunschweig mit Karlsruhe auswärts und Arminia zu Hause. Karlsruhe selbst spielt zu Hause gegen Braunschweig, auswärts in Düsseldorf. Und Paderborn spielt zu Hause gegen Düsseldorf, auswärts in Nürnberg. Ist jetzt viel Buchstabensalat gewesen, habe ich auch nur so schnell runtergebetet, weil ich bei allen Vieren, also Hannover, Braunschweig, Karlsruhe, Paderborn, keinen besonderen Ausschlag in eine Richtung sehe. Das ist weder besonders einfach noch besonders schwer, einfach managen, wie ihr auf die Teams setzen wollt oder nicht.
Ja, das ist halt, das sind wieder die ganzen 50-50-Spiele. Da brauchst du ein bisschen Glück bei den Calls, gucken, was passiert im Pokal, verletzt sich der eine oder andere. Rote Karten sind ja auch Dinge. Ich glaube, dann bist du in der Liga auch gesperrt, obwohl ich das, also glatt rote Karten, auch das beobachten. Bist du, glaube ich, dann auch in der Liga gesperrt? Da bin ich mir relativ sicher, glaube ich, oder?
Bei glattrot? Wenn du
im Pokal?
Boah, glattrot kann sein, dass du für Wochen gesperrt wirst. Bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Da bin ich
mir
auch nicht so sicher. Egal, aber auch da, das sind, wie du es schon gesagt hast, echt sehr, sehr schwere Spiele, die du nicht tippen kannst. Da brauchst du ein bisschen Kickbase-Sportglück. Ganz einfach.
Ja. Aber ich würde tendieren zu, du wirst nur im Pokal gesperrt tatsächlich, weil es gibt ja auch immer die Geschichten mit Rot und nächste Saison im Pokal noch gesperrt und solche Geschichten. Also
kann auch sein,
in der Regel sollte das nichts miteinander zu tun haben. Weiterhin machen wir mit Fürth hier. Zu Hause Kiel, auswärts Magdeburg. Kiel aktuell 17. Magdeburg 8. auch Mittelfeld. Trotzdem habe ich es mir orange markiert, weil Fürth, also für mich ein Team ist, und ich glaube, wir haben beide vor der Saison gesagt, die werden es schwer haben. Es ist ja auch nicht so, als hätten die Sterne vom Himmel gespielt. Und Kiel, muss ich sagen, hat gerade in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Bielefeld gezeigt, klar waren es 10 Mann, aber da ist schon eine Idee hinter. Du hast da eine richtig solide Spielanlage eigentlich. Das ist ein schweres Spiel und dann musst du auswärts in Magdeburg ran. Fürther wäre ich vorsichtig.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Kiel wird sicherlich auch noch mal ein bisschen was verändern, ganz, ganz klar. Ich glaube, hat jetzt ja schon wieder über 3 oder 4 Wechsel vorgenommen, wird das dann in Fürth auch noch mal machen. Ja, und Kiel muss jetzt punkten, ganz, ganz klar.
Ja, sehr gut. Dann machen wir mit 4 Teams weiter, die ich auch wieder so runterrattern würde. Magdeburg auswärts in Hannover, schwer, zu Hause gegen Fürth machbar. Schalke zu Hause gegen Bochum, Heimspiel ist was zu holen. Auswärts in Dresden auch schwer, aber trotzdem machbar. Dann an der 10 aktuell Kaiserslautern. Auswärts in Elversberg, für uns ein Abstiegskandidat vor der Saison gewesen. Dann zu Hause gegen Darmstadt, die sehr gut unterwegs sind. Und an der 11 Bochum, auswärts auf Schalke, machbar. Zu Hause gegen Münster, machbar. Bochum mache ich nur nicht grün an der Stelle hier und sage volle Möhre drauf, weil es bis jetzt einfach nicht so super überzeugend war. Deswegen für mich auch hier wieder 4 Teams, wo ich sage, ganz normal managen, keine besondere Rücksicht nehmen.
Jo, bin ich bei dir.
Passt. Nochmal orange habe ich. Elversberg zu Hause gegen Lautern und dann bei der Hertha. Mit der Einschätzung, die wir zu Elversberg vor der Saison getroffen haben, für mich sogar das Team, wo ich sage, am ehesten Finger weg.
Ja, bin ich auch komplett. Ich kann Elversberg halt 0-0 greifen, auch nach den beiden Spielen, weil das Bochum-Spiel ist nach 5 Minuten erledigt. Das erste ist, glaube ich, eigentlich ein 0-0-Spiel gegen Nürnberg. Deswegen Elversberg, boah. Wenn dann defensiv, glaube ich, offensiv geben die mir gefühlt gar nichts.
Sehr gut. Lassen wir also weiter Vorsicht walten. Dann haben wir hier Münster, zu Hause Nürnberg, auswärts Bochum, durchwachsen Hertha, auswärts Darmstadt schwer, zu Hause Elversberg musst du schlagen. Dresden, auswärts in Bielefeld, ist was zu holen, aber auch nicht einfach. Zu Hause Schalke, genau dasselbe Spielchen. Nürnberg, auswärts bei Münster, zu Hause gegen den SCP. Auch da können wir es, glaube ich, wieder dabei belassen, dass keine besonderen Präferenzen hier irgendwie mitschwingen. Und dann habe ich auf den letzten beiden Plätzen nochmal zwei Teams, die bis jetzt natürlich einen miserablen Start hingelegt haben und aus meiner Sicht auch ein gefährliches Programm bis zur Länderspielpause haben. Kiel, zwei Spiele, zwei Niederlagen, minus drei Tordifferenz. Jetzt auswärts bei Fürth musst du eigentlich gewinnen, weil du danach gegen Hannover und den Topfavoriten spielst.
Ja, das ist Kiel. Das kann schon ein richtig, richtig bitterer Start werden. Aber du bist in der Lage, in Fürth zu gewinnen, ganz, ganz klar.
Ja.
Du kannst dann auch, glaube ich, wenn das alles funktioniert, auch gegen Hannover bestehen und zumindest einen Punkt holen. Aber lass mal da aus den beiden Spielen nur einen Punkt holen. Boah, dann brennt da richtig, nach vier Spielen mal richtig, richtig, richtig der Baum.
Ja. Kiel wäre aber für mich noch ein Kandidat, wo ich sage, gerade mit der nächsten Pause in zwei Wochen schon wieder, würde ich hoffen, dass alle wegen Hannover ein bisschen davon ablassen, ein bisschen vorsichtiger sind, würde volles Met auf das Fürth-Spiel managen und danach einfach schon wieder abstoßen vor der Länderspielpause. Ja. Könnte was sein, wo ihr der Konkurrenz vielleicht so ein kleines Schrittchen voraus sein könntet. Jo. Auf der 18 dann Düsseldorf, ebenfalls Horrorstart, 0 Punkte, minus 6 Torverhältnis. Auswärts in Paderborn und dann zu Hause gegen den wieder ganz gut aufgelegten KSC. Schwierig.
Wow, sehr, sehr schwierig, aber Düsseldorf wird auf jeden Fall sicher noch zwei, drei Spieler holen wollen. Musli ja jetzt geholt, glaube ich. Wenn der Junge auf Geil. Level ist, ist das ein unfassbarer Spieler. Ja, ein geiler Achter, Zehner, je nachdem, ob er mit zwei Zehnern spielt. Acht spielt, Standardsituation, Muslia, wenn er kommt. Da gehe ich auf jeden Fall mit allem, was ich habe, drauf zu 1000%. Weil wenn sich Düsseldorf fängt, und das werden sie sich, weil Daniel Thun hat schon ein bisschen was anderes durchgemacht. Thema Relegation und Sonstiges. Die beiden Spiele, auch mit Schiedsrichterentscheidung, auch jetzt das 1-0 muss abgepfiffen werden. Rochelt, ganz klar, geht der Ball an die Hand. Ja, weil ohne die Hand geht der Ball wahrscheinlich in Seiten aus, weil der geht so schon mit der Berührung von der Hand vom Körper weg, ist 6 Sekunden später im 16er. Klar, Zimmermann stellt sich vielleicht nicht so gut an, aber unmittelbar vor einem Tor so ein Handspiel muss abgepfiffen werden. VAR rein, zurücknehmen. Wow, da kommt gerade bei Düsseldorf echt viel zusammen, aber sie werden auf jeden Fall noch sicherlich zwei, drei Spieler holen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
Ja, also Düsseldorf macht wahrscheinlich noch was, aber Muslia auch erstmal Transferziel Nummer 1. Ja. Sehr gut. Dann sind wir hiermit auch durch. Ich habe jetzt immer noch markiert nach wie vor und habe ja deinen Segen dafür bekommen. Darmstadt, sagst du, gehst du drauf, auch wenn das Programm relativ schwer aussieht, aber Fürth, Elversberg und Kiel-Düsseldorf mit dem Momentum vorsichtig sein, die haben alle vier ein relativ schweres Programm jetzt bis zur kommenden Pause.
Aber auch da vielleicht ein bisschen bei Kiel und bei Düsseldorf beobachten. Ja. Weil die fallen natürlich alle extrem. Es sind zwei Spieltage, einsacken, bisschen Risiko gehen, dass sie vielleicht auch, wenn du ihn jetzt kaufst, egal welchen Spieler, dass du erstmal ein bisschen Minus machst, aber ich bin mir sicher, dass beide Mannschaften auch einen Turnaround schaffen, eine andere Saison spielen werden und dann, glaube ich, kannst du aktuell ein gutes Schnäppchen machen.
Absolut. Sehr gut. Dann gehen wir mit Blick natürlich, wie auch die ganze Episode schon, auf die Länderspielpause in unseren Einkaufswagen.
Einkaufswagen.
Dort angekommen und am Kassenband stehend, hole ich als erstes aus meinem Wägelchen Oppermann, haben wir schon viel besprochen, wird das nächste Spiel für Kerskin machen, war jetzt ganz gut aufgelegt, kostet ein Apfel und ein Ei, wird wahrscheinlich seine 3-4 Millionen machen in den nächsten 2-3 Wochen, also einpacken. Ansonsten gesperrt. Weiterhin Cooles mit Rot. Heuer, der aus Kaiserslautern geholt wurde, der jetzt sogar schon seine ersten Minuten bekommen hat, einen Tag nach Ankunft, wäre aus meiner Sicht die erste Option da. Aktuell so um die 4,5 Millionen wert. Gehst du mit, Tusche?
Ja, 100%.
Sehr gut. Heuer einpacken, genauso wie Felix Keidel. Durch die sehr, sehr strittige Gelb-Rote von Jamra. Der ist sowohl an Spieltag 1 reingekommen, wo er einen sehr guten Job gemacht hat, als auch an Spieltag 2, wo er jetzt ordentlich engagiert unterwegs war. Aktuell auch so um die 4,5 Millionen wert. Aber auch den könnt ihr auf jeden Fall
für Elversberg einpacken. Trotzdem schon nicht ohne.
Ja.
Aber kann man sicherlich für einen kleinen Overpay mit reinnehmen.
So machen wir es. Dann hast du schon angesprochen, Vermey. Wechsel ist jetzt durch, nach ewigen Tauziehen gefühlt hin und her. geht nach Dresden, ist natürlich ein ähnlicher Stürmertyp wie da Ferner. Ich bin gespannt, ob man es da mit Doppelspitze probiert, ob da Ferner mit 2 Toren aus 2 Spielen jetzt erstmal da den fest im Sattel sitzt. Aktuell kostet Vermey aber so oder so 1,8 Millionen Euro, kaum Risiko, ja. Wird alleine wegen dem Wechsel steigen, also den auf jeden Fall einpacken und mindestens mal Marktwert plus zunächst ja, mitnehmen.
100%.
Heber in Magdeburg ist wieder fit. Hoti hat 2-mal den Vorzug vor Tobias Müller bekommen. Hat dieses Wochenende ganz gut gemacht. Letzte Woche miserabel gemacht. Beide haben keine Schnitte auf jeden Fall gegenüber Heber. Dementsprechend der aktuell für auch so 3,5 Millionen wird Richtung 6, 7, 8 Millionen innerhalb der nächsten Wochen gehen. Ist auf jeden Fall No-Brainer. Einpacken.
Jo.
Tusche, jetzt wirst du grinsen. Johansson, 1,8 Millionen aktuell. Du hast ihn ja letzte Woche schon eingepackt. Hast das Risiko mitgenommen, den einen Spieltag durchzuziehen. Aus gutem Grund, oder? Du erwartest ihn in der Startelf.
100%. Genau deswegen habe ich ihn geholt. Habe sogar noch 200.000 mehr drüber, weil ich gedacht habe, vielleicht hat irgendjemand auch noch die Idee wie ich. Mhm. Ich habe ihn dann echt billig geschossen. Und war mir egal. Ich bin mit ihm. Ich hatte nur 11 Spieler. Den habe ich gestellt. War mir egal, weil er auf jeden Fall zurückkehren wird. Und ich hoffe, dass der vielleicht ein bisschen Stabilität reinbringt. Und ja, der ist sowieso ein paar Wochen, ist der 5 oder 6 Mille wert, da mache ich mal richtig Kohle gut. Und wenn es dann weiter nicht gut laufen sollte bei Kiel, kann ich ihn abstoßen.
Genau, so sieht's aus, auch viel zu günstig aktuell noch, sowohl Bockhorn als auch Laurin Kurda, den wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben. Bockhorn überraschend schnell wieder zum Startelf-Thema geworden, nachdem er sehr, sehr, sehr lange raus war.
Ja.
Dementsprechend könnt ihr die beiden auch einpacken. Ansonsten habe ich hier noch in Klammern 3 Honorable Mentions, nenne ich es mal. Kartic nach Sperre und überstandener Gehirnerschütterung jetzt wieder ein Thema. Kostet auch 9 Millionen, müsst ihr gucken, was ihr mitmacht. Aber wenn ihr ihn interessant findet, könnt ihr ihn ab jetzt auf jeden Fall wieder einpacken zum nächsten Spieltag. Amoako, Startelfdebüt für Dresden gegeben. Ordentliches Spiel gemacht. Da wird sich zeigen müssen, ob er sich jetzt festspielen kann. Aktuell aber unter 3 Millionen Euro wert, kann man auf jeden Fall riskieren. Terhorst in Münster, beide Spiele bis jetzt gestartet, eigentlich immer so ein Wackelkandidat gewesen, jetzt am Wochenende sogar eine Bude gemacht, 3 Millionen wert, könnt ihr auf jeden Fall einpacken. Und last but not least, ich hatte schon gesagt, eigentlich muss ich ihn hier nicht nochmal nennen, wir haben schon drüber gesprochen, Enzo Leopold zahlt, ich glaube, 3,5 Millionen Overpay oder so für Kellmann in der Spitze. Hannover für Hannover, da wird es auf jeden Fall zeitnah ein paar Spielminuten mehr für Kellmann geben, also den als Stürmeralternative solltet ihr auch auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Sehr gut.
Sehr schön.
Stark.
Tusche, dann haben wir es für heute wieder.
Yes!
Ich glaube, wir gehen alle mit einem geschärften Blick und Fernglas in die Länderspielpause in Richtung der Spieler, die wir heute ordentlich aufs Podium gestellt haben. Wir beide werden zusehen, dass wir uns abstimmen, wer wen in der Liga holt und damit der Rest keinen bekommt, würde ich sagen. Und dann räumen wir da das Feld mal von hinten
auf, oder? Ich stimme mit dir gar nichts ab. Ich stimme ab, dass ich dich in den nächsten Wochen richtig runterputzen werde, weil ich vor dir lande, du Hans.
Ja, okay, schauen wir mal.
Du Heiko.
Schauen wir mal. Sehr gut, Tusche. Ich danke dir, ich danke euch allen da draußen und dir, Tusche, gehören die letzten Worte.
Ich wünsche euch da draußen sehr, sehr viel Spaß in der Pokalwoche. Pokal-Challenge habe ich meine Truppe schon aufgestellt übrigens. Ganz wichtig
sehr mitmachen. Sehr gut, so muss das.
Hab da sehr viel wieder Zeit investiert in meinem Krankenhirn. Und ansonsten wünsche ich euch im Kickersport viel, viel Glück. Gutes Managen, dir viel Pech. Bench, mir viel Glück und viele gute Spieler für wenig Geld. Küsschen aufs Nüsschen, euer Papa. Ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.